waren ein Pfarrehepaar, also mein Mann ist Pfarrer, evangelischer Pfarrer. Und wir waren zuerst in Gemeinden in der Schweiz, dann waren wir für 5 Jahre in Frankfurt am Main, in einer lutherischen Kirche, und dann hat es da wie überall Aufbruch gegeben, übrigens unter der Jugend. Und als es so richtig losging, hat Gott gesagt, jetzt müsst ihr wieder zurück in die Schweiz. Und dann sind wir wieder zurück in die Schweiz, und dort hatten wir nochmal für 10 Jahre ein Pfarramt, haben sehr viel mit Gott erlebt dort, und dann hat Gott wieder gesagt, jetzt müsst ihr aufhören, jetzt müsst ihr einfach raus, ich will mit euch was Eigenes machen. Und so haben wir gekündigt und haben noch gar nicht gewusst, wohin. Wir haben einfach gewusst, dass wir gehen sollten. Und dann hat er uns zu diesem Gebäude geführt. Das ist eine alte Fabrik. Und in dieser alten Fabrik, die heißt Schleife, weil man da früher Dinge geschliffen hat. Und von daher kommt der Name. Es ist also nicht eine Paketschleife, sondern eine Schleife, wo was geschliffen wird.
Okay, komm, ich verliebt ins Dunkel, gell?
Ja.
Was war dein bewegendstes Ereignis, wenn du so deinem Leben zurückschauen kannst? Was war das Ereignis?
Ich habe einfach viele. Also ich kann eines nennen, ja. Ein sehr bewegendes ist, dass unser jüngerer Sohn hat einen Unfall gehabt und kam nach diesem Unfall in einem Wundschock nach Hause. Er ist in einen Gartenzaun gefahren aus Eisen, und dieser Gartenzaun ist durch seinen Mund gegangen, also so. Und er kam dann mit einer zerfetzten Zunge und alles hier offen, kam er an die Pfarrhaustüre und hat geläutet, und ich ging dann runter, habe das gesehen und habe gewusst, also da geht es um Leben und Tod. Habe in dieses Auto gesetzt und bin über Rotlichter einfach mit Gebet in den Spital gefahren. Und die Frau, die gerade bei mir in der Seelsorge war, der habe ich gesagt, nimm unser Telefon und telefoniere dem Spital, dass wir kommen. Und es war dann auch so, also dieser Sohn wurde dann über Stunden operiert und musste dann etwa mehr als 5 Tage war er intubiert, also nicht bei Sinnen, musste in den Schlaf gelegt werden. Der Mund wurde zusammengeflickt, die Zunge wieder zusammengeflickt, und er hat überlebt. Ja, und das ist Gnade, ja, Gottes. Amen.
Also ihr seht, es gibt nicht nur schöne Ereignisse, die ihr Leben verändern. Gott nutzt auch manchmal solche Ereignisse, um Leben zu ändern. Was siehst du für die Zukunft? Was hast du? Hast du noch so einen Traum in deinem Herzen? Was auf dir brennt? Vielleicht mit einem Mann zusammen? Was du noch hier auf der Erde erreichen willst, bevor dich Gott ruft,
zu sich ja, zu kommen? Ja, das noch nicht, hoffentlich. Nee, wir also, ja, natürlich. Also für das nächste Jahr, dieses Jahr, hat Gott zu mir gesagt, es gibt ein Jahr der Durchbrüche. Also macht euch gefasst. Ein Jahr der Durchbrüche, nicht nur für einzelne Leben, sondern es wird so sein, dass das Evangelium nochmal eine ganz große Kraft bekommt, das wächst, auch hier in unseren Leben, und vieles, wo wir lange gehabt haben, bis was wird, gibt Gott Schub vom Himmel her, und da möchte ich einfach dabei sein.
Ich auch. Gut. Lilo, ich wünsche dir Gottes Segen. Danke für dein Wort.
Es freut mich natürlich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das gegangen ist, aber jetzt bin ich da. Danke für die Erleuchtung. Ich habe Jesus gefragt, was er so auf dem Herzen hat für euch. Ich musste ja einen Titel rausfinden. Und dieser Titel dieses Abends heißt nun, gib nie auf. Gib nie auf. Es hat einen Grund. Ich glaube, wenn wir Gott kennen, und ihr seid ja solche, die hier seid, die Jesus kennen, dann haben wir immer einen Ausweg. weil er immer einen Ausweg hat. Aus jeder Situation. Und ich möchte euch heute Abend ein bisschen von David erzählen. Und an seinem Leben Stationen aufzeichnen, die, ja, da finden wir uns bei der einen oder anderen wieder und können sehen in diesem Leben, wie er eigentlich x-mal aufgeben, auf den Grund hätte gehabt, aufzugeben. Er kam in so blöde Situationen, dass er auch Grund gehabt hätte, den Bettel hinzuschmeißen. Und ich habe entdeckt bei unseren jungen Leuten, dass es schon Grund gibt, manchmal auch, wenn man jung ist und knackig und noch das Leben vor sich hat, da gibt es Grund, manchmal zu sagen, ja, was bringt's denn überhaupt? Und ich möchte zuerst einen Eindruck loswerden, gerade am Anfang. Jesus hat mir gesagt, es sei hier jemand, der wurde im Sport am linken Arm verletzt. Kann ich das sehen? Er wurde mal am linken Arm verletzt und da gibt es noch Schmerzen. Ich danke. Jesus möchte diese Nachteile heute Abend heilen. Kannst du mal aufstehen? Wie heißt ich? Heiko. Heiko, steh mal auf, Heiko. Wisst ihr, wenn Jesus so ein Wort gibt, dann will er heilen. Und ich bitte euch, die gerade rumherum stehen, dass wir doch gerade für den Heiko beten. Vater, wir beten, dass diese ganze Verletzung, dass die jetzt geheilt wird. Ich danke dir für dieses Wort und ich segne dich, Heiko, dass eine Heilung stattfindet und dass kein Überrest von Schmerz, dass gar nichts, was eine Behinderung ist oder dass da Verkalkung einsetzt. Ich bete, dass die Muskeln, die Sehnen und alle Teile des Gelenkes, dass das unter den Schutz Jesu kommt und dass du wieder total heil bist. Im Namen Jesu Christi. Und wir danken dir dafür, Vater. Amen. Amen. Wisst ihr, die linke Hand steht, der linke Arm steht im Prophetischen für die Beziehung zu unserem Herzen. Es ist die Glaubenshand, der Glaubensarm. Da ist ja das Herz. Und ich glaube, Gott will dir, Heiko, auch sagen, dass er mit deinem Herzen klarkommt und du mit ihm. Und dass er alles, was in dir zerbrochen ist, in deinem Herzen, deine Träume, das, was noch nicht ist, auf das du wartest, da wird er schauen. Und dich unterstützen in dem, was du willst. Amen. Gut. Ich habe noch ein Wort. Ich habe dann nachher noch mehrere, aber eines möchte ich noch vorausnehmen, dass ihr gut zuhört. Ich hatte den Eindruck, dass einige hier sind, die haben zu Hause Streit mit den Eltern. Streit mit den Eltern. Es kann ja mal sein, oder? Aber ich denke, Gott will, dass ihr heute Abend klarkommt. Einfach, dass ihr das noch im Hinterkopf habt. So, und jetzt will ich mit David beginnen. Wer weiß, wer David ist in der Bibel? Wer kennt die Geschichte von David? Nicht alle. Aha. Wer weiß, dass er mal mit dem Goliath gekämpft hat? Ah, ja, gute. Seht ihr? Diese Geschichte beginnt sehr spannend. Da war ein Prophet in Israel, der hieß Samuel. Und Samuel war ein älterer Prophet. Und er hat Saul, den König Israels, eingesetzt. Und ihr wisst ja, dann gibt es eine Zeit, wo Gott nicht mehr zufrieden war mit Saul. Und dann hat Gott zu Samuel gesprochen, diesem Propheten, hat gesagt, geh und salbe einen neuen König. Und er hat ihm nicht gesagt, wer das ist. Müsst ihr euch nochmal vorstellen. Wenn Gott sagt, geh dorthin, geh an diesen Ort und du musst dann da jemanden treffen. Aber er sagt einfach jemand. Und nicht wer. Und so ist es dem Samuel gegangen. Der ist also hingegangen, übrigens nach Bethlehem. Wem fällt was ein zu Bethlehem? Was? Jesus was? Gestorben oder was? Geboren. Ja, ich find's sehr interessant. Wisst ihr, ich rede so mit euch, damit ihr die Bibel mit anderen Augen lest. Und da bitte ich dich auch darum, Herr Jesus, dass unsere Augen und Ohren des Herzens aufgehen. Er ging also nach Bethlehem. Wisst ihr, die Geschichte von David ist wie ein Abbild, das macht ja die Bibel manchmal, ein Hinweis auf Jesus. Darum ist sie so spannend, wir müssen diese Geschichten kennen. Also er ging nach Bethlehem. Übrigens heißt das das Brothaus. Und Jesus hat ja von sich gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Und er ging zu dieser Familie, zu Isai, und hat gesagt, zeig mir deine Söhne. Er hat nicht gewusst, welcher das es ist. Und dann ist da einer nach dem anderen aufmarschiert. Einer schöner als der andere, einer strammer als der andere. Und Samuel hat eigentlich bei jedem gedacht, also der muss es sein. Der sieht so gut aus. Oder die strahlenden Augen oder irgendwas war. Und bei allem hat Gott gesagt, m-m. Und er hat einen sehr entscheidenden Satz gesagt, Gott sieht nicht das Äußere, sondern das Herz. Das ist eine gute Nachricht. Also er beurteilt dich nicht, ob du dick oder dünn, lang oder kurz, Frau oder Mann, Mädchen, Knabe bist, sondern er sieht das Herz an. Super Nachricht, oder? Das müsst ihr euch vorstellen. Da gingen also 7 Söhne gingen an diesem Samuel vorbei und dann stand er da mit abgeschnittenen Hosen, weil da war niemand mehr. Keiner war's. Der Vater hat ihm nur diese 7 vorgeführt und dann hat er zu ihm gesagt, ja, also, sag mal, Isai, gibt's da eigentlich noch einen? Dann hat er gesagt, ja, es gibt noch einen, der Jüngste, aber der ist bei den Schafen. Hat so quasi bei den Schafen. Er hütet die Schafe. Und dann kam das, dass eben Samuel gesagt hat, hol ihn. Ich muss ihn sehen. Und als er dann kam, da hat Samuel gewusst, das wird der zukünftige König von Israel. Stellt euch mal vor, das war ein Mann in eurem Alter. Ich finde das immer erstaunlich. Ich meine, dieser eigene Vater hat nicht mal dran gedacht, den zu holen. Also ich hätte ein blödes Gefühl, wenn mein eigener Vater mich vergessen würde. Der Prophet musste ihm sagen, hol ihn. Und dann wurde er zum König gesalbt vom Propheten. Damals ging das noch so, da wurden die Könige gesalbt. Es wurde Öl über sie gegossen. Und in der Bibel steht, von dem Tag an wurde er auch erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ist übrigens auch so bei uns. Von dem Tag an, wo wir Königskinder werden, also zu Jesus kommen, kommt auch der Heilige Geist in uns hinein. Und dann ging er wieder zurück zur Herde. Wurde als König gesalbt und dann ging er wieder zurück zu den Schafen. Ich weiß nicht, was der gedacht hat. War das alles? Oder so ist denn der gekommen? Soll das überhaupt? Soll das bedeuten? Ich bin jetzt wieder beim selben Ort. Vorher war ich bei den Schafen und jetzt bin ich wieder bei den Schafen. Kennt ihr diese Gefühle? Wenn was Spezielles passiert und dann sind wir nachher doch wieder in der Schule oder doch wieder an der Lehrstelle oder doch wieder beim Arbeiten. Da gibt es eine Lektion zu lernen. Diesem kleinen Erleben. Gott findet dich. Er findet uns. Egal, ob wir bei den Schafen sind. Egal, ob wir irgendwo in einer Lehre sind. Egal, ob du in der 7. Klasse bist. Egal, ob du noch am Gymnasium bist. Egal, er findet dich. Er weiß, wo du bist. Ich finde das super. Wir müssen uns also nicht rackern. Er findet uns. Und Gott erwählt auch dich. Er hat dich erwählt als sein Kind. Und der Geist Gottes ist dir gegeben. Auch wenn die Umstände die gleichen bleiben. Zweite Lektion. Plötzlich wird Saul depressiv. Das heißt, er ist traurig und das heißt in der Bibel, ein böser Geist beherrscht ihn. Und dann wird ein Mann gesucht, der Harfe spielen kann. Findet ihr das nicht ein bisschen komisch? Hirte und Schafe hüten und Harfe spielen. Welcher Mann spielt hier Harfe? Nicht so viele, oder? Aber von David weiß man, dass seine Gestalt nicht so macho-mäßig war, sondern er war ziemlich fein. Und er hat Harfe gespielt. Er hat also diese Zeit bei der Herde gebraucht zur Anbetung. Die Harfe steht für Anbetung. Er hat gelernt, seinem Gott Lieder zu singen, so wie die Band heute. Und so ein Mann wird gesucht. Und das Schöne war, da war ein Kollege von David am Hof. Und der hat ihn gekannt und hat gesagt, König, ich kenne einen. Ich kenne einen, der kann Harfe spielen. Und jetzt müsst ihr mal hören, was die sagen von diesem Mann. Und da kannst du checken. Er ist ein Sohn von Isai. Also die haben gewusst, zu welcher Familie er gehört. Man wird immer wissen, zu welcher Familie du gehörst. Auch jetzt und vielleicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber gehörst du gern zu dieser Familie? Bist du versöhnt mit dieser Familie? Manchmal möchten wir ja eher aus einer anderen Familie kommen, aus einer reicheren Familie, aus einer angesehenen Familie, aus einer, wo der Vater nicht weggelaufen ist, aus einer, wo die Mutter noch immer kocht am Mittag und. Aber die alle haben gewusst, er gehört zu dieser Familie. Und er hat es auch gewusst. Und von ihm wird gesagt, er war ein guter Harfespieler und ein tapferer Mann. Das heißt, er war nicht ängstlich, sondern mutig. Tüchtig im Kampf. Also der hat da mit Bären gekämpft und so Löwen. Das können wir nicht mehr. Oder? Aber wir müssen uns da ein inneres Bild machen. In uns gibt es manchmal Löwen und Bären. Kennt ihr das? So zum Beispiel Wut, die aufsteigt. Oder Hassgefühle. Oder Verzweiflung. Das sind unsere Löwen und Bären. Mit denen müssen wir lernen zu kämpfen. Oder Eifersucht und Neid. Von ihm heißt es auch, er war verständig im Reden. Schön von Gestalt, das heißt wahrscheinlich trainiert. Und der Herr war mit ihm. Warum sage ich euch das alles? Mich wundert es, dass ein Kollege oder ein Freund diesen David so gut gekannt hat. Kennst du deine Kollegen, deine Freunde? Kannst du sie auch empfehlen? Siehst du die Attribute an ihnen? Diese Lektion, die wir hier lernen, ist, gib nicht auf. Auch wenn du irgendwo bei den Schafhirten bist, wenn du in einer Lehre bist, Gott sieht dich. Und zum richtigen Moment holt er dich hervor. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen meines Sohnes. Es ist derselbe, der diesen Unfall hatte. Es war ausgemacht, dass er zu einem sehr, sehr, sehr berühmten Mann geht nach Amerika und sein Timotheus ist. Das heißt, an seine Seite kommt und mit ihm herumzieht. Und dann hat das alles sich zerschlagen. Es war, die Koffer waren gepackt, alles war schon fertig, Abreise geplant und alles. Und er hat gedacht, jetzt kann ich bei diesem Mann, es war ein Prophet, in die Leere gehen. Und dann hat sich das alles zerschlagen und er musste zu Hause bleiben und dann ins Militär gehen. Hat ihm nicht gerade gepasst. Und das war eine ganz blöde Situation. Weil da war ein Wort, das gesagt hat, du kannst kommen. Und das wurde gebrochen. Und er wollte gar nicht ins Militär, er wollte ins Ausland. Dann musste er trotzdem ins Militär gehen. Aber wisst ihr was? Diese Begebenheit, dass er nicht zu diesem Mann konnte, war nachher der Auslöser, dass er für 4 Jahre Pfarrer war, Pastor war bei Rick Joyner im Morningstar Ministry, was ihm sehr viel mehr gebracht hat. Aber Gott hat diesen Umweg gebraucht. Könnt ihr das verstehen? Also, gib nie auf. Gott kennt dich und er braucht es, dass du treu bist. Und dann im richtigen Moment holt er dich. David wird dann Waffenträger des Königs. Er kommt also in eine Beförderung vom Schafhirten zum Königssohn. Geht schnell, oder? Also an den Königshof zuerst mal. Und er kann durch seine Anbetung böse Geister austreiben. Hast du gewusst, dass wenn du Gott anbetest, dass der Teufel dann flieht? Das ist so. Wenn wir hier anbeten, dann kriegt der Teufel Schiss. Ist auch so zu Hause. Wenn du zu Hause deinen Gott anbetest, selbst wenn du eine CD reinknallst und dann Gott anbetest mit dieser CD oder herumtanzt, von ganzem Herzen, dann hat der Teufel kein Anrecht an dich. Also, Gott befördert. Und es ist egal, wo du bist. Er kann dir helfen, dass du von einer Klasse in die andere kommst. Er kann dir helfen, dass du eine Lehrstelle kriegst. Er kann dir helfen, dass du durchstartest beim Gymnasium. Er kann dir helfen. Und er will. Anbetung ist eine Waffe. Ich glaube, dass diese Waffe eine entscheidende Waffe ist, auch für dich. Du denkst vielleicht, ich kann nicht singen. Ist doch egal. Dann kauf dir eine Gitarre. Oder ein Horn. Irgendwas, was dir gefällt. Oder ein Bass. Aber beginn mit was. Einige von euch müssen die Instrumente wieder hervorholen. Wirklich, einige hier sollten unbedingt Drums lernen. Unbedingt Schlagzeug. Können auch Frauen. Habt ihr das gewusst? Die sind gar nicht so schlecht. Also gut, diese Lektion heißt, Gott befördert. Wenn er etwas im Sinn hat, befördert er. Erinnert euch, er hat diesen Mann zum König gesalbt und der hat sich verwundert, wie geht denn das? Und jetzt hat er sein Seitenspiel, also seine Anbetung gebraucht, um ihn in diese Position zu bringen am Königshof. Das Blöde ist, dass es Krieg wurde und dann musste dieser David wieder zurück. Wisst ihr, wohin? Könnt ihr es euch vorstellen? Zu den Schafen. Genau. Gut. Nein, aber stellt euch das mal vor. Wieder an denselben Ort, diesen Kack. Wo man alles machen muss. Wo man dieses Scheren, das hat er schon zum 1000. Mal gemacht. Nachtsfeuer, wieder diese Einsamkeit, wieder diese wilden Tiere. Wieder dasselbe. Hallo, ist das euch auch schon passiert? Immer wieder die Aufgaben, immer wieder dieselbe Sache in der Bude. Immer wieder das Lernen, Immer wieder dasselbe. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch das nächste Mal daran, dass es dem David auch so ging. Das war so, weil es Krieg war und er war zu jung. Das war auch blöd. Hm? Er war zu jung, um in den Krieg zu ziehen. Vielleicht wart ihr auch schon zu jung zu was? Zu jung für Alkohol, zu jung für den Kino, zu jung für, ich weiß halt auch nicht was, alles. Zum Beispiel zu jung für Sex vor der Ehe. Ja, ist sowas. Zu jung. Er konnte also nicht in den Krieg ziehen. Nur die Eltern durften. Die Elternbrüder. Aber dann war es wieder so ein etwas Wunderbares. Gott hat einfach gute Ideen. Der hat ihn dann diesem David gesagt, hör mal, du musst jetzt an die Front gehen, musst deinen Brüdern Food bringen. Hat er gesagt, gut, ich gehe. Dann ist er da angekommen und hat wen gesehen? Wen? Der Goliath. Ja. Und hat gehört, wie der geflucht hat. Und gesagt hat, das ist also, das sind die Letzten. Was ist schon euer Gott? Ich werde euch alle ummähen und. Und David hat das gehört. Und dann ist es passiert. Dann hat er sich rumgehört bei dieser Armee und hat gefragt, sag mal, wer ist das eigentlich? Und in diesem Moment, als diese Soldaten dem David erzählt haben, dass dieser Goliath jeden Tag kommt und die Armee Gottes verhöhnt, da ist der ältere Bruder gekommen und hat gesagt, was machst du hier? Was machst du hier? Bist du hier, um irgendwie uns auszuspionieren? Oder warum bist du überhaupt hier? Wir kennen dein Herz. Du willst einfach ein Bluffer sein. Du hast immer schon dieses verdrehte Herz gehabt. Und der Älteste hat auf ihn losgedrescht. Der war so eifersüchtig auf David. Wer hat ältere Geschwister? Denk mal kurz nach. Kennst du das, wenn da plötzlich die älteren Geschwister eifersüchtig werden auf die Jüngeren? Ich meine, manchmal ist es ja auch umgekehrt. Weil die Eltern mehr dürfen. Aber ich glaube, Eifersucht ist ein Thema für jeden. Und David wurde das zugemutet, diese Eifersucht auszuhalten. Wisst ihr, was er gemacht hat? Hat gesagt zu diesem älteren Bruder, ich habe ja nur gefragt. Ich habe ja nur gefragt und ging weiter und hat weiter gefragt. Bis die aufmerksam wurden auf ihn und dann kam er zum König. Und dann kam es zu diesem Kampf. Und ihr wisst, er hat genau gleich gekämpft, wie er immer gekämpft hat. Mit Steinschleuder und Steinen. Obwohl er die Waffenrüstung hätte haben können und das Schwert vom König. Das ist ja schließlich auch eine Ehre, oder? Aber das hat er nicht gemacht. Er blieb, wer er ist. Und er hat getroffen. Wo hat er das geübt? Wo hat er diese Schüsse geübt? Bei den Löwen, in der Wüste, beim Schafehüten, da gab es ja Zeit. Also überlegt euch, wenn ihr solche Zeiten habt, wo ihr denkt, oder? Dann kann man auch was üben, was eintrainieren. Was hat er zuerst eingetrainiert? Anbetung. Und er hat aber auch eingeübt zu kämpfen. Kämpfen übt man übrigens nicht im Krieg. Kämpfen übt man im Alltag drin. Also, Lektion wäre mit den eigenen Waffen kämpfen. Und Rückschläge sind kein Problem, oder? Der hätte ja sauer sein können. Und sagen können, jetzt musste ich wieder zurück. Aber er war nicht sauer. Er ging mit diesen Broten an die Front und wurde dort in den Krieg hineingenommen, auf Art, wie es nur Gott machen kann. Gott hat mehr Möglichkeiten in seinem Kopf, als wir denken. Ist das nicht super? Stell dir mal schnell vor, was du dir wünschst von Gott. Kannst du dir das schnell vorstellen? Mach mal die Augen zu. Und probier dir mal vorzustellen, was du jetzt gerne hättest. Dich meine ich auch. Mach mal die Augen zu und studier mal, was du in deinem Herzen hast. Am besten was Unvorstellbares. Und dann wollen wir über dem, was du jetzt denkst, sagen, Gott hat Möglichkeiten. Gott hat Möglichkeiten, dich dahin zu bringen. Für ihn ist nichts unmöglich. Was er über dir verheißen hat und was er dir gesagt hat, da hat er auch Mittel und Wege. Das zu verwirklichen. Ich habe heute einem prophezeit vom Team, er werde mal predigen in Russland. Und ich glaube, Gott wird das machen. Gott macht's. Das muss man nicht selber machen. Gott öffnet die Türen. Wenn er was gesagt hat, dann tut er es auch. Also wir werden konfrontiert mit Eifersucht. Und wichtig ist, dass wir dann weitergehen. Und dass wir nicht stehen bleiben. Nächste Station. Er kommt wieder an den Königshof. Also es ist ein Hin und Her, ein Hin und Her. Und dann lernt er Jonathan kennen. Jonathan ist der Königssohn. Und da beginnt eine Freundschaft und sie schließen einen Bund. Wisst ihr, was ein Bund ist? Früher war ein Bund, ich gebe mein Leben für dein Leben und du gibst dein Leben für mein Leben. Das ist ein Bund. Und Gott hat mit dir und mir einen Bund geschlossen. Er hat sein Leben gegeben, damit wir leben können. Und jetzt geben wir unser Leben, damit sein Königreich vorangetrieben wird. Ist auch wieder so ein Bild. Und dank dieser Freundschaft, stellt euch das mal vor, kam es so, dass Jonathan umgebracht wurde im nächsten Krieg, aber er hat sein Leben riskiert, damit David König wurde. Also, wenn du so einen Freund hast, der Gott dir zuführt, oder eine Freundin, dann heißt das auch, dass du jemanden hast, der dir dient, der dir hilft, der einsteht für dich. Aber es beginnt immer so, dass wir diese Freunde sind zuerst. Du. Dass du so ein Herz hast und sagst, ich will auch ein Freund sein. Ich will jemand sein, auf den man sich verlassen kann. Ja, und dann geht's weiter. Dann hat er wieder mal gespielt, der David am Königshof. Und dann ist der König auf ihn losgegangen und wollte ihn aufspießen. Er wollte ihn ermorden, weil er gemerkt hat, der wird mal König. Gut, wir ermorden uns nicht gerade, aber so Blicke können auch töten, oder? Oder was wir reden über den anderen, ist manchmal auch wie eine Mordwaffe, oder? Und dann muss David fliehen in die Wüste. Und wisst ihr, wer ihm hilft? Dieser Freund hilft ihm, Jonathan, der Königssohn, und seine Frau, die er inzwischen geheiratet hat, die hilft ihm auch. Das war noch lustig, wie die das gemacht haben. Die haben gewusst, jetzt muss er fliehen. Und dann haben sie eine Puppe ins Ehebett getan. anstatt dem David. Das steht alles in der Bibel übrigens. Und als am Morgen die Leute die Wachen hineingingen und gedacht haben, jetzt können wir ihn umbringen, da war diese Puppe da und David war geflohen. Durch seine Frau, die Königstochter, die ihm geholfen hat. War das eine einfache Zeit für David? Er hätte eigentlich aufgeben können und sagen können, also das war eine falsche Prophetie, oder? Mit dieser Königssalbung. Warst du auch schon in einer Situation, wo du gedacht hast, also jetzt richtet sich alles gegen mich? Jetzt schmeißen sie mich noch raus oder einige von euch sind aus der Schule geflogen, haben die nächste Klasse nicht geschafft oder haben wirklich blöde Umstände gehabt zu Hause und es hat sehr viel Einfluss gehabt auf euer Leben und ihr habt gedacht, was soll jetzt das alles? Aber David hat nicht aufgegeben. Und ich möchte dir sagen, auch wenn du mal fliehen musst, im Sinne von einen Ortswechsel haben und weggehen musst von Leuten, die dich hassen oder nicht mehr wollen, dann gibt es eine Zukunft. Hör nicht auf. Gib nicht auf. Geh weiter. Und dann kommt eine schöne Begegnung. Zweimal trifft David auf Saul. Zweimal kommt er in einer Höhle in eine Situation, wo Saul ihm nachspioniert und ihn ermorden will. Aber David nützt diese Gelegenheit nicht aus. Er hätte den König, den amtierenden König, zweimal umbringen können, aber er macht es nicht. Das finde ich gewaltig. Ich meine, seinen Todfeind, der ihn umbringen wollte, bringt er nicht um. Was heißt das? Er holt sich sein Königreich nicht selber. Er macht es nicht mit den Ellbogen, sondern er weiß, ich bin zum König gesalbt, ich muss jetzt nicht mir selber helfen. Ich finde es eine wichtige Lektion für uns. Dass wir nicht hineinkommen in das, dass wir uns etwas selber erobern müssen, selber helfen müssen, was uns versprochen ist. Und wir müssen auch niemanden verleumden, niemanden umbringen, nicht afterreden, das heißt so viel wie zu Tode reden, sondern wir können Gott kämpfen lassen. Wir hatten mal so eine Situation in der Gemeinde. Da haben die Leute gesagt, da stimmt was nicht mit diesen Pfarrersleuten. Da geben so viele Leute das Leben Jesus. Und die wurden aufgeregt und sie haben eine Unterschriftensammlung gemacht gegen uns. Von Haus zu Haus gegangen und gesagt, wir können die nicht haben. Das ist unhaltbar, weil da kommen so viele Leute zum Glauben und gehen dann anbeten in der Kirche und. Und dann sind viele Verleumdungen losgegangen gegen uns. Und damals hat Gary entschieden, wir wehren uns nicht selber. Gott wird sich zu uns stellen. Und es hat immer wieder Leute, die sind natürlich inzwischen alt geworden und einige von ihnen konnten nicht sterben. Wisst ihr warum? Weil diese Schuld auf ihrem Leben lag. Und einige haben dann Gary, meinen Mann, gerufen ans Sterbebett und haben gesagt, damals war ich dabei. Es war nicht richtig, was ich getan habe. Ich habe sie eigentlich gemordet mit meinem Mund. Ich habe eigentlich falsche Dinge erzählt gegen sie. Und ich bitte, dass sie mir das vergeben. Weil Gary schon vergeben hatte und fröhlich war, konnte sagen, ja, selbstverständlich vergebe ich und die Leute konnten sterben. Das ist vielleicht ein bisschen weit weg für euch. Aber was nicht weit weg ist für euch, ist, dass wir mit unserem Mund morden können. Aber David hat das nicht gemacht. Er hätte auch diesen physischen Mord machen können. Und darum wird er dann, als der Krieg vorüber ist, wird der König von Israel, dann wird er geholt. Und es kommt zum Zug, was ihm versprochen worden ist. Er wird zuerst über Israel König und dann über das ganze Reich, Juda und Israel. Nicht schlecht, oder? Gott hilft ihm. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Gibt es eine Situation, wo du sagen könntest, ich könnte aufgeben, ich wollte aufgeben? Wenn du so eine Situation hast, dann möchte ich für dich beten. Kannst du mal aufstehen. Und das in deinem Herzen ist. Das hat einige hier. Du siehst nicht mehr durch. Du weißt nicht, wie du dir helfen sollst. Hast keine, auch im Glauben, keine Lust mehr. Du kannst einfach dort aufstehen, wo du bist. Du musst dich halt getrauen. Ist nicht so schwer. Am besten ist es, wenn ihr die Augen schließt. Dann können wir besser aufstehen. Einige sehen nicht mehr durch in Freundschaften und möchten am liebsten aufgeben. Einige sehen nicht mehr durch mit ihren Eltern, in dieser Beziehung. Es geht einfach nicht weiter. Dann ist jemand hier, du hast auch Dinge beim Arbeitsplatz, eine sehr schwere Situation, Krach mit dem Chef. Das ist ja nicht lustig. Einige hat es wirklich hier, du hast mit Gott abgeschlossen. Du bist zwar hier, aber innerlich in deinem Herzen siehst du eigentlich nicht mehr weiter, wie es geht mit ihm. Wenn ihr die Augen schließt, dann können die anderen besser aufstehen. Es ist keine Schande, sondern es ist deine Chance. Und Vater, ich danke dir jetzt für die, die stehen. Und ich danke dir, dass du Mittel und Wege weißt, uns rauszuholen, so wie du das mit David gemacht hast. Du hast ihn von den verzweifeltsten Situationen zum König gemacht. Und das willst du auch mit uns machen. Du willst, dass wir in diese Königskindschaft hineinkommen und dass unser Herz frei wird. Frei wird von Anklage, frei wird von Druck, von Streit, auch von Verzweiflung. Und wir bitten zuerst um Vergebung, Vater, wo wir diesem Druck nachgegeben haben, der Verzweiflung, des Nicht-mehr-Weitersehens, auch des Abschnallens, wo wir gedacht haben, es bringt ja doch nichts. Wir bitten um Vergebung dafür. Du kannst das selber tun. Und ich sage dir, Jesus vergibt dir sehr, sehr gerne. Wir bekennen dir auch, wo wir gemordet haben und mit unseren Worten oder Gedanken, wo Hass war, wo wir nicht weitergegangen sind, wo wir der Furcht und der Angst vor den Feinden mehr geglaubt haben als dir. Und ich danke dir, Vater, dass du uns das auch vergibst. Wir bitten auch um Vergebung, wo wirklich Hass gegenüber Eltern war. Ich danke dir, dass du diesen Fluch jetzt brichst über den Einzelnen, die es angeht. Und dass du Wege auftust, die wir jetzt noch nicht sehen. Aber wir wollen umkehren zu dir und glauben. Dir glauben, dass du das Werk tust. Ich hatte den Eindruck, bevor ich herkam, dass einige hier sind, die mit Todesgedanken beschäftigt sind. Also ich möchte lieber tot sein. Und die können auch noch aufstehen jetzt dazu. Ich möchte diese Macht des Todes über euch brechen. Selbstmordgedanken. Wenn ihr davon frei werden wollt, auch depressives Gedankengut. Ich sehe nicht mehr weiter, ich sehe mich nicht mehr durch. Traurigkeit. Wenn das so ist, dann steh doch einfach auf. Ich möchte noch diesen Geist des Todes über dir brechen. Vater, ich danke dir, dass wir vor dir ehrlich sein können. Ich danke dir, dass du wirklich dieser Lebensfürst bist, Jesus. Und wir kommen zu dir und bekennen, dass wir diese Todesgedanken haben, diese Gedanken, dass es uns lieber gar nicht geben müsste. Diese Gedanken der Verzweiflung, wo wir nicht wissen, wohin und wie und was. Und ich löse euch im Namen Jesu Christi von dieser Macht des Todes, von diesen Mächten der Depression, von dieser Mächten der Auswegslosigkeit und der Verzweiflung. Und ich sage dieser Macht des Todes, dass sie euch jetzt verlassen muss. Und haucht mal richtig aus. Macht mal, ja, haucht das mal richtig aus. Und ich sage, nichts von dem darf über und in euch bleiben. Und ich verkündige euch, in euch ist das Leben vom Herrn Jesus. Und Jesus, ich bitte dich, dass du einziehst in diese Leben mit deiner Hoffnung und sagst, gib nicht auf. Gib nicht auf. Ich zeige dir einen Weg. Ich kämpfe für dich. Ich komme mit dir. Gib nicht auf, hänge dich einfach an mich. Gib nicht auf. Und ich segne euch, dass eure Augen sehen, wenn Jesus euch entgegenkommt. Dass sie es sehen, wenn er euch entgegenkommt in einem Freund, in einer Freundin, in einer Situation. Und dass ihr wisst, er hat mir geholfen. Amen. Amen. Jetzt habe ich noch einige. Diese Leute, die jetzt da standen, die könnten noch nach vorne kommen und dann wird das Seelsorgeteam noch mit ihnen beten. Und noch folgende Leute sollen auch nach vorne kommen. Es hat einige, die haben zu Hause Pornohefte, das hat mir der Herr gesagt. Ich will euch nicht öffentlich aufrufen, aber ich bitte euch, dass ihr nach vorne kommt. Das Seelsorgeteam soll jetzt kommen und dann kommen die, die gestanden sind, auch nach vorne, dann bekommt ihr noch Gebet. Und die mit den Pornoheften sollen kommen, dann hat es Leute hier, die stehlen. Vielleicht ist es nur jemand, aber da ist etwas, wo du immer was wegnehmen musst. In einem Laden oder überall, wo du hinkommst. Also kommt ihr nach vorne. Die Leute, die gestanden haben vorher, könnt da hingehen und ihr bekommt noch Gebet. Ist doch nicht schlimm, oder? Und dann ist noch dieser Streit mit den Eltern, die sollen auch kommen, sollen das nochmal sagen. Dann ist hier noch jemand, der ist am rechten Auge verletzt worden. Darf ich das sehen? Rechtes Auge ist was? Hat jemand am rechten Auge irgendwas? Ja, kommst du nach vorne? Für dich wollen wir auch beten. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wirklich eine Freiheit hier machst.